Wir wollen heute Morgen zuerst einmal das Umfeld abklären, in dem sich der Text befindet, den wir heute Morgen etwas intensiver betrachten wollen. Gestern sind wir stehen geblieben bei den Seligpreisungen im Kapitel 5 des Matthäusevangeliums. Direkt anschließend, habe ich auch schon erwähnt, finden wir die Verse, wo Christen herausgefordert werden, Licht und Salz zu sein in der Welt. Kriterium, um Licht und Salz zu sein, ist die Entsprechung dem Willen Gottes gegenüber, im Gegensatz zu der Prägung und der Auffassung der Welt um uns herum. Ab Vers 17 finden wir dann eine Beschreibung der Stellung Jesu zum Alten Testament. Dann finden wir ab Vers 21 die Frage von Versöhnung und Opfer, dann die Stellung Jesu zum Ehebruch, ab Vers 33 die Frage von Meineid und Rache, ab Vers 43 die Frage der Feindesliebe und in Kapitel 6 geht es darum, wir könnten es so umschreiben, die religiöse Show, die manche abgezogen haben zur damaligen Zeit und die Entsprechung, wie sollen wir als Christen uns im Vergleich dazu verhalten. Ab Vers 9 in Kapitel 6 finden wir den Hinweis auf das Vaterunser. Ab Vers 19 die Frage, sollen wir Schätze sammeln auf Erden? Und Jesus stellt dem gegenüber, Schätze im Himmel zu sammeln. Ab Vers 25 finden wir den Hinweis auf das falsche Sorgen, also sich Sorgen zu machen, ohne dass es irgendetwas bringt auf Erden und dass es sogar Gott einen Misstrauensantrag stellt, sozusagen. In Kapitel 7, Vers 1 finden wir dann das Beispiel vom ungerechten Richten, ab Vers 7 die Ermutigung zum Gebet, ab Vers 12 die sogenannte goldene Regel, also das, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Ab Vers 13 finden wir dann den Vergleich zwischen der engen und der weiten Pforte, also dass der Weg schmal und eng ist, den wir mit Gott gehen und dass es da mancherlei Anfechtungen und Widerstände geben kann. Ab Vers 15 den Hinweis auf die falschen Propheten und den guten Baum, der gute Früchte bringt und der schlechte Baum, der schlechte Früchte bringt. Ab Vers 21, Kapitel 7, haben wir dann den Hinweis, dass nicht alle, die sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich hineinkommen werden, dass es also durchaus auch fromme Menschen gibt, nach außen hin fromme, die trotzdem nicht dem Willen Gottes entsprechen. Ab Vers 24 den Vergleich mit dem Haus auf dem Felsen und dem Haus auf dem Sand. Kapitel 8 und 9, da ist die Bergpredigt zu Ende, da sind dann verschiedene Wunder Jesu aufgezählt. Das Wunder, wo Jesus Aussätzige heilt, wo er den Knecht des Hauptmanns von Kapernaum heilt, die Schwiegermutter des Petrus, dann ein Hinweis, was wahre Jüngerschaft bedeutet, alles hinter sich zu lassen, nur nach vorne zu schauen. Der Besessene von Gadara, der geheilt wird, Gichtbürchige, die Frage, ob man mit Sündern essen darf, der alte Wein in neue Schläuche, die Tochter des Jairus, die geheilt wird, zwei Blinde, die geheilt werden. Und da haben wir jetzt so ungefähr den Überblick von den Versen, von den Kapiteln, von den Gedanken, in die dieser Abschnitt eingebettet ist, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. Wir lesen in einem Überblick in Kapitel 6 auch die ersten Verse, die uns eben einen Eindruck davon vermitteln. Es geht ja um das Almosengeben erst einmal und dann ab Vers 5 um die Frage, wie wir richtig beten sollen. Die Frage des Almosens, da wird ja insbesondere kritisiert, wie die Pharisäer zwar das alttestamentliche Gesetz erfüllen, aber in erster Linie auf sich selbst hinweisen wollen. Also zeigen wollen, seht, wie toll ich bin, wie ich das mache. Und dadurch wird selbst eine gute Tat, selbst etwas, was wir allgemein nach den Vorschriften Gottes tun, wird falsch. Aber da wollen wir nicht viel uns aufhalten, sondern zu den Versen gehen, die uns etwas über das Beten sagen. Da lesen wir in Vers 5, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern an den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Hier ein Punkt, wie wir beten falsch verstehen können. Eine große Herausforderung, ja. Also sicherlich wird für uns nicht das Problem darin bestehen, dass wir tatsächlich in die Fußgängerzone gehen, heute Nachmittag nach Lemgo, uns irgendwo auf den Marktplatz stellen, dann laut anfangen zu beten und sagen, oh, wie ist das hier und so. Gibt es ja auch, machen auch einige Christen. Aber in den meisten Fällen machen wir das wahrscheinlich nicht so. Trotzdem sind wir auch vor einer Herausforderung oder vor einer Gefahr nicht geschützt, pauschal, die ja angesprochen wird. Nämlich, dass wir im Gebet zuerst darauf achten, wie wirkt es anderen gegenüber. Denn das kann ja auch in der Gemeinde der Fall sein. Das kann auch der Fall sein, wenn wir hier in der Freizeit zusammen beten. Dass wir in erster Linie nicht daran denken, ja, was liegt mir denn jetzt wirklich auf dem Herzen, Gott zu sagen, sondern möglicherweise, naja, was kommt bei dem anderen gut an? Oder so zu formulieren, naja, also jetzt zu zeigen, wie geistlich ich bin und das auszudrücken. Oder möglicherweise eine Predigt zu halten in dem Gebet und zu sagen, was ich nun auch doch unbedingt einmal sagen wollte, das ist eine Versuchung. Oder es ist gar nicht so, dass das nur immer die bösen anderen sind. Es ist ja tatsächlich schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet. Mir geht es ebenfalls immer so. Denn wenn ich ganz frei und offen mit Gott gegenüber spreche, nur allein mit ihm, kann ich mich ganz anders ausdrücken, als wenn ich weiß, dass andere dabei zuhören. Ich meine, das ist ja genau dasselbe, wenn ihr verheiratet seid und ihr wollt eurer Frau oder ihr eurem Mann irgendetwas Besonderes sagen, wie sehr ihr ihn liebt und so. Das würdet ihr wahrscheinlich nicht durchs Mikrofon irgendwo im Speisesaal genauso sagen, nicht? Also mein Schatzilei mit deinem Schnuckelier oder was weiß ich hier, oder wie schön deine Augen glänzen oder was weiß ich hier und so. Das sagt man irgendwie so nur in einer besonderen, intimen, persönlichen Beziehung. Wenn man das jetzt nach öffentlich sagt, dann achtet man immer genau darauf, na, was hört der andere denn? Manche kritischen Sachen würden wir auch nicht sagen, weil wir wollen ja nicht, dass ein schlechtes Licht auf uns geworfen wird. Dann merken wir, es ist automatisch anders, ob wir einer Person ganz persönlich etwas gegenüber ausdrücken oder für anderen. Und sicherlich, das heißt nicht, dass jetzt keiner mehr beten soll, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft haben, weil ihr alle denkt, naja, also lassen wir das dann besser, sonst achtet der Michael ja nur darauf, hier, was sagt ihr nur? Nein, so nicht, sondern einfach, dass wir uns selbst ein bisschen überprüfen. Und manchmal stelle ich mir dann selbst die Frage, so, ist das jetzt wirklich mein Anliegen Gott gegenüber? Oder ist das eben nur einfach so im Gebet in der Gruppe? Und da werden wir hier vor gewarnt, denn dann geht es, ist letztendlich, dann ist es überflüssig. Es ist gar kein Gebet. Es ist einfach eine Rede für andere, verkleidet in der Form eines Gebets. Aber es ist kein Gebet zu Gott, wenn wir uns nicht nach ihm ausrichten. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also auch hier nochmal eben ein Hinweis. Hier geht es nicht darum, dass wir ausschließlich nur in unserem Kämmerlein beten sollen, sondern hier wird uns einfach vor Augen geführt, wenn du zu Gott beten willst, dann kommt es nicht darauf an, dass du eine riesengroße Zuhörerschaft und Menge hast. Es kommt nicht darauf an, dass du mit 100 Leuten betest oder ob du nur allein betest, sondern häufig fällt es uns einfacher, wenn wir in Ruhe sind, wenn uns nichts davon ablenkt und unsere Gedanken nicht irgendwo anders hinschweifen können, weil wir in der Gemeinschaft mit anderen sind, uns auf Gott auszurichten. Und das ist hier, steht eben im Mittelpunkt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Hier wird gegenübergestellt, wie das bei den Heiden bis heute noch der Fall ist. Also plappern bedeutet hier einfach viele, viele Worte machen und sozusagen Gott irgendwie damit erschlagen wollen. Also möglicherweise, umso länger ich bete, umso intensiver und besser ist das. Und das gab es zur Zeit des Neuen Testaments durchaus auch. Wir haben so Papyri, also kleine Papierschnipsel zu der damaligen Zeit, wie Leute gebetet haben, also Nicht-Christen gebetet haben. Und da war es ganz typisch, da hatten sie eine Unmenge von Gottesnamen beispielsweise angesprochen. Also möglichst viele verschiedene Gottesnamen, damit ich auch den richtigen treffe, der möglicherweise mich erhört. Denn wer weiß, also, naja, besser auch noch Allah und Buddha und was weiß ich mit hineinnehmen, da merken wir, die Leute damals waren hochmodern, nicht? Das ist ja heute auch wieder ganz in, Pluralismus nennt man das dann, man weiß ja nie so genau, ob der eine Gott richtig ist oder der andere falsch, deshalb man lässt alle gelten und mal zu dem, je nachdem, wie es dir persönlich gerade passt oder wer jetzt gnädiger zu sein scheint. So will man keinen Gott verpassen, und das merkt ja auch Paulus, als er in Athen ist auf dem Areopag, und dann haben eben die Griechen genau dasselbe gedacht, haben gesagt, naja, also wer weiß, vielleicht haben wir jetzt von den ganzen Namen einen Gott ja noch vergessen. Dann haben sie extra noch einen Altar gebaut für einen unbekannten Gott, dessen Namen sie jetzt noch nicht wussten. Besser sicher gehen, sonst ist der nachher gerade beleidigt und uns geht es schlecht, also besser alle anbeten, nicht? Das ist dieses Plappern. Es kommt gar nicht das Vertrauen auf einen Gott drauf an. Sozusagen, ich streue mein Risiko ziemlich breit und irgendwo wird er schon auf fruchtbaren Boden fallen. Irgendeiner der Götter, der wird mir schon antworten. Das ist das Plappern wie die Heiden, was hiermit gemeint ist. Darüber hinaus hat das Plappern mit den Heiden auch damit zu tun, dass man versucht, nun möglichst viel zu beten. Das ist nicht pauschal schlecht. Die Juden hatten zur damaligen Zeit ein sogenanntes 18-Bitten-Gebet entwickelt, was man mindestens dreimal am Tag beten sollte. Morgens beim Sonnenaufgang, mittags und abends beim Sonnenuntergang. Wir kennen das in ähnlicher Art und Weise, wie es manchmal missbräuchlich auch in der katholischen Kirche gehandhabt wird, mit dem Rosenkranzgebet. Die Muslime kennen etwas ganz Ähnliches, nicht? Also die dicken Perlen für ein Vaterunser, die kleinen Perlen für ein Ave Maria. Eigentlich, was da gebetet wird, sind nur Bibelverse. Wir könnten sagen, ist doch hundertprozentig richtig. Bibel rezitieren, nicht? Aber wenn ihr merkt, viele Personen, die das beten, da kommt es gar nicht mehr darauf an, sich bewusst zu werden, was gebetet wird, sondern einfach nur noch es so schnell wie möglich abgehakt zu haben. Und je nachdem, wenn du deine Beichte abgelegt hast, dann kann es jetzt noch eine besondere Bußstrafe sein, meinetwegen jetzt 5 oder 10 Rosenkränze oder Vaterunser zu beten. Naja, und dann bist du ja gut beraten, das so schnell wie möglich zu tun. Und danach kannst du dein Fernsehprogramm wieder weitersehen, kannst dich mit Freunden treffen, dann ist das abgehakt. Und wenn dann Gebet nur noch eine Leistung ist, die ich erbringe, mir gar nicht mehr bewusst ist, was ich da eigentlich tue, dann ist das auch plappern wie die Heiden. Luther war erschreckt, als er noch als Mönch von Wittenberg aus nach Rom kam, um in Sachen seines Ordens zu verhandeln. Und dann kam er in die Stadt hinein, war voller Erwartung, da ist nun der Heilige Vater, da ist der Vatikan, da müssen die Leute alle ganz heilig sein. Dann kommt er in die Kirchen hinein und er schreibt hinterher darüber, wie erschreckt er war, wie die Priester dort die Messen zelebriert haben. Nämlich so richtig zack, zack, sozusagen mit einem Wettbewerb, wer kann es am schnellsten tun, nicht? Und denn da konnte man auch dran verdienen. Die Leute hatten ja bezahlt dafür, so für die Toten Messen zu lesen zu lassen. Und wenn du jetzt meinetwegen in einer Stunde nicht nur eine Messe lesen konntest, sondern 2 oder 3, weil du eben und zack, weg, fertig. Verstehen musste es ja keiner, sondern du hast es jetzt gemacht, erledigt, das ist auch plappernd wie die Heiden. Und Luther war total nicht fasziniert, sondern erschlagen davon. Ne? Er hat gesagt, also so, das kann es doch nicht sein. Und hatte eben davon durchaus Abstand genommen und einen ersten Kritikpunkt auch an der Kirche zu dieser Zeit gefunden. Der römische Schriftsteller Seneca hat davon geschrieben, dass die Einstellung vieler Menschen der damaligen Zeit es gewesen war, die Götter müde zu machen. Also sozusagen, ich rede jetzt so lange, bis es dem Gott total auf die Nerven fällt und der jetzt fast einschläft und dann sagt er, also gut, lass mich endlich in Ruhe. Und dann erfüllt er auch das. Das ist auch damit gemeint, plappern wie die Heiden. Ich habe kein Vertrauen Gott gegenüber, dass der mein Gebet hört, sondern ich versuche, ihn unter Druck zu setzen, zu erpressen, voll zu reden, voll zu labern dabei, dass er eben in irgendeiner Art und Weise antwortet. Aber was lesen wir da im Vergleich dazu? Jesaja 65, Vers 24, ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Im Neuen Testament finden wir das auch. Jesus sagt uns, dass er schon weiß, ehe wir ihn bitten, was wir brauchen, als guter Vater und darauf auch antwortet. Das soll vielmehr die Grundlage unseres Gebetes sein. Nun, die Christen haben durchaus auch häufiger gebetet in der Didache, Kapitel 8, Vers 2. Jetzt fragt ihr euch, wo steht denn das? Steht das bei euch nicht in der Bibel, Didache? Nein, meiner auch nicht. Aber ich sage euch, die Didache, das war eben ein Brief, den so ein Kirchenvater der ersten Jahrhunderte geschrieben hat, eben an eine Gemeinde, also sehr früher Brief. Und so wissen wir, das war schon im ersten Jahrhundert. Da empfiehlt er dann, das Vaterunser 3-mal am Tag zu beten, wenigstens. Also da merkt man, da kommt jetzt durchaus die Betonung, Gebet ist schon wichtig, aber die Gefahr ist natürlich, dass es immer dann zum Werk wird und nicht aus freiwilliger Überzeugung getan wird. Allerdings hängt es nicht nur mit der Länge der Gebete zusammen. Wenn wir nämlich in Vers 8 lesen, darum sollt ihr ihn nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Es kommt darauf an, nicht nur, dass wir kurz beten, es kann durchaus sein, dass wir uns intensive Zeit zum Gebet mit Gott nehmen sollen. Denken wir daran, Jesus 40 Tage in der Wüste dort, Gemeinschaft mit Gott gepflegt, intensive Gemeinschaft. Wir sehen, dass Jesus manchmal Nächte hindurch gebetet hat, also auch nicht nur ein paar Minuten sozusagen, umso kürzer, umso besser. Herr Jesus, vielen Dank für den Tag, zack, vorbei, ich bin der beste Christ, ich habe am kürzesten gebetet. Nein, darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, um die Echtheit des Gebetes, nicht um die Länge in erster Linie. So lesen wir in Matthäus 14, Verse 23 bis 25, ein Beispiel davon, wie das mit dem Gebet aussieht. Matthäus 14, Vers 23 bis 25. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt. Und dann kommt der Wind und das die ganze See. Und dann kommt da eben Jesus zu ihnen in der 4. Nachtwache. Das heißt schon früh am Morgen sozusagen kommt er zu ihnen. Und da merken wir, die ganze Zeit hindurch war Jesus auf dem Berg, hat gebetet. Wir lesen im Garten Gethsemane, da ringt er im Gebet intensiv darum, intensive, lange Gemeinschaft, so lange, dass die Jünger schon einschlafen. Wir merken, Jesus hat intensive Beziehung zu Gott gepflegt im Gebet. Und wir finden das durchaus auch im Neuen Testament als Herausforderung für uns als Christen, dem nachzueifern. Beispielsweise im Römerbrief, Römer 12, Vers 12. Römer 12, Vers 12, da steht nämlich, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrt. bedeutet ausdauernd im Gebet, also intensives Gebet, ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 17 finden wir das in ganz ähnlicher Art und Weise noch. Es, wie gesagt, es geht nicht um eine Magie des Betens, aber durchaus um eine intensive Beziehung zu Gott, die sich im Gebet ausdrücken soll. Dann kommen wir ab Vers 9 zu unserem eigentlichen Text heute Morgen, nämlich zu dem Vaterunser. Das Vaterunser ist ein Vorbildgebet, ich denke durchaus auch etwas, was uns herausfordert. Es bedeutet nicht, dass wir immer nur so beten sollen, also dass wir nichts mehr anderes beten sollen als das Vaterunser. Jesus hat ja durchaus auch anders gebetet, auch seine Jünger haben anders gebetet. Wir lesen das in der Bibel und es wird uns zum Vorbild genannt. Aber hier steht beispielhaft uns vor Augen, woran wir in einem Gebet denken sollen. Beispielsweise nicht nur an uns oder sogar nicht zuerst an uns, sondern zuerst an Gott. Unser Leben als Christ soll zur Verherrlichung Gottes dienen, wie es Calvin betont hat. Und das steckt hier auch in dem Gebet drin. Es ist zuerst Gott. Wir richten unseren Blick auf Gott und plötzlich werden unsere Probleme, relativieren sich auch, werden kleiner und unbedeutender im Vergleich zur Größe und Macht und dem Anliegen, was wir Gott gegenüber ausdrücken. Wenn dann steht auch, darum sollt ihr so beten, sonst hätte er ja sagen können, dann sollt ihr beten. Und dann Doppelpunkt, das sollt ihr machen. So bedeutet hier auch dann, so zum Beispiel, nicht? Oder so ähnlich. Was allerdings auch bedeutet, dass wir als Christen durchaus ab und zu das Vaterunser wirklich beten können, vielleicht sogar sollten. Denn immerhin ist es das einzige Gebet, was mir in den Sinn gekommen ist, von dem Jesus uns lehrt, dass wir es beten sollen. Und wenn Jesus schon dazu auffordert, dann denke ich, sollten wir das tun, selbst wenn es in manchen Kirchen und manchen Gemeinschaften missbraucht wird, eben zu einer leeren Traditionsformel. Trotzdem, denke ich, sind wir aufgefordert, dann dieses, was Jesus uns selbst als Vorbild gegeben hat, auch einmal zu beten. Nun, dann beginnt es. Unser Vater im Himmel, Vers 9. Und hier steckt schon eine ganze Menge drin. Normaler, also eigentlich müssten wir uns jetzt jedes einzelne von diesen Worten vornehmen, um uns intensiv darüber Gedanken zu machen, was da eigentlich alles drin steckt. Denn wir können nur einmal damit beginnen, hier wird gesagt von unser. Das bedeutet, dieses Gebet ist ein Gebet, was die Gemeinschaft der Christen untereinander ausdrückt. Was bedeutet das, und wir werden ja gleich noch etwas über Vater uns Gedanken machen, dass wenn wir einen Vater haben, wenn wir die Hoffnung haben, dass wir mit Gott einmal im Himmel sein werden, sollen wir uns, und das ist schon das erste Wort hier, bewusst sein, dass wir mit allen Christen untereinander verbunden sind, ob wir wollen oder nicht. Wenn es also Streit in der Gemeinde gibt und der Bruder und die Schwester mich so total ärgern, denkt daran, ihr werdet auch im Himmel mit ihnen zusammen sein. Das ist das, was hier im Vater unser ausgedrückt wird. Dadurch auch ausgedrückt, wenn ihr betet, denkt nicht nur an eure eigenen Bedürfnisse, sondern denkt daran auch an die Bedürfnisse der anderen. Denn es wird ja hier in den folgenden Bitten dann auch unser Brot und unsere Schuld. Es ist also, ich denke auch an den anderen, wenn ich dabei bete. Habe Fürbitte darin. Aber wie gesagt, ich habe auch ein und denselben Vater, was bedeutet, ich werde hinterher in ein und demselben Himmel sein. Und wenn ihr hier euch zu sehr zerteilt und zu sehr denkt, dass ihr nun die Einzigen nur seid, die überhaupt vor Gott Gnade finden können und die einzig wahrhaft Gläubigen, dann ist das eben ein Irrtum. Diejenigen, die Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben, auch wenn die manchmal Ecken und Kanten haben und wenn ich nicht gut mit denen zurechtkomme und wenn die andere Hobbys haben als ich und so und wenn die den Gottesdienstraum anders gestalten wollen, trotzdem sind es meine Geschwister, so sie gläubig geworden sind. Und dann werde ich lernen müssen, auch hier schon auf Erden zu lernen, unser Vater, ich gehöre mit ihnen zusammen. Ihr kennt ja wahrscheinlich diesen Witz, den es dann über alle Konfessionen, glaube ich, gibt, nicht? Ich kann nicht gut Witze erzählen, aber irgendwie, ihr kennt den vielleicht kann auch jemand besser. Also das geht irgendwie dann ja so, nicht? Dass dann ein, ich weiß nicht, Baptist oder es gibt es auch dann für Methodist oder was weiß ich, in den Himmel kommt und dann eben anklopft und dann sich in dem Himmel dann umsieht, nicht? Beim Petrus und der, dann sieht er, da sind alles nur Baptisten und so und dann fühlt er sich bestätigt und sagt ihm dann schließlich, naja, habe ich es doch gewusst, die Baptisten sind eben die einzigen, die in den Himmel gekommen sind und die gerettet worden sind und dann irgendwie sagt er, naja, also ich weiß nicht genau, wie die Antwort des Petrus ist, aber er sagt dann irgendwie so in der Form, naja, also, weißt du, du bist jetzt nur im Vorraum zum Himmel, im eigentlichen Himmel, das sind die anderen, weil ihr mit denen nie zu tun haben wolltet, nicht? So in dem Motto, ja. Und tatsächlich, im Himmel wird es keine Eintrittsmarke geben, hast du den Taufschein der Baptisten oder so, oder der Mennoniten oder Methodisten oder Freien Evangelischen oder was weiß ich, zu welcher Gemeinde du gehörst. Auch nicht die Evangelische Landeskirche hat den einzigen Anspruch darauf, den Himmel bevölkern zu dürfen, sondern nur diejenigen, die eben Jesus Christus nachfolgen. Und das steckt schon in dem Unser drin, nicht? Also unser, wir sind zusammen.
Und dann haben wir natürlich als nächstes hier den Begriff Vater. Und Vater ist auch etwas ganz Besonderes. Vater kennen wir ja hier auf der Erde. Und hier wird aber nicht irgendeine Person, sondern wir finden ja Vater im Himmel. Also nicht irgendeine irdische Person, sondern im Himmel. Der wird hier angesprochen. Und jetzt ist die Frage, ja, für wen ist denn Gott eigentlich Vater? Wer kann das eigentlich beten? Und da müssen wir sagen, das gilt nicht für jeden Menschen. Jeder Mensch kennt Gott als seinen Schöpfer und seinen Richter. Das ja. Aber nicht je für jeden Menschen ist Gott Vater. Sondern dann Vater muss er erst werden, wenn wir nämlich seine Kinder werden. Wir sind von Natur aus Geschöpfe Gottes, aber wir sind nicht von Natur aus Kinder Gottes. Und da merken wir schon in diesem Anspruch, Vater unser, das kann eigentlich nur jemand beten, für den Gott zum Vater geworden ist. Und wie wird Gott unser Vater? Nun, ich habe es ja gestern auch erwähnt, als der Nikodemus das fragt, da sagt Jesus, du musst von neuem geboren werden. Eben, das ist ja genau dasselbe Bild. Wenn man geboren wird, wird man Kind. Ich meine, man wird geboren, dann ist man Kind der Eltern, die einen neu gebären. Und genau das ist hier auch mit gemeint. Gott wird zu unserem Vater, wenn wir geist neu geboren werden, ein neues Leben beginnen. Wenn wir unser altes Leben hinter uns lassen und sagen, das war es nicht. Da habe ich gottlos in der Entfernung von Gott gelebt und zwar alles. Auch wenn da kleine Rosinen drin sind, wo ich da mal was Gutes getan habe und Gutes gedacht und gesagt habe, das genügt nicht. Sondern wenn ich da ganz eindeutig sehe, dieses alte Leben mit meinen Bemühungen, das war umsonst gewesen. Und dann Gott eingestehe, ich will ein neues Leben mit dir beginnen. Ich will den Heiligen Geist von dir bekommen, der mein Leben erneuert, der meine Schuld vergibt. Ich bekenne dir meine Schuld und Sünde und dann eben deutlich mit Jesus neu anfangen. Und dann ein Leben geführt vom Heiligen Geist. Das ist das Neue. Dann sind wir auch nicht mehr verkrampft, wo wir selbst Frömmler sein müssen, wie das die Pharisäer waren. Die versuchen ja durch eigene Kraft irgendwie fromm zu sein. Und das sah nach außen ganz gut aus. Aber sie waren nicht von Neuem geboren. Gott war nicht ihr Vater. Und da sehen wir hier etwas ganz Besonderes, was darin steckt. Wir können das nur beten, wenn Gott unser Vater geworden ist. Also bei dem Begriff Vater steckt hier auch schon eine ganze Menge drin, also unser Vater. Und jetzt im Himmel, da könnten wir sagen, naja, was bedeutet denn das? Ist Gott so weit entfernt? Also auf der Erde hat er nichts zu sagen, aber im Himmel, da ist er. Nein, ich denke, das soll das nicht bedeuten. Es ist einfach eine Spezifizierung. Wenn wir einfach beten würden, unser Vater, da würden einige Leute zuhören, vielleicht auch wir selbst, und wir sagen, ja, warum beten wir denn zu unserem Vater, also unserem leiblichen Vater? Nein, hier soll deutlich gesagt werden, nicht der irdische Vater, sondern der himmlische. Das heißt nicht, dass er nur im Himmel ist, sondern einfach da ist sozusagen sein Ausgangspunkt. Da ist er lokalisiert. Das bestimmt ihn in besonderer Weise im Gegensatz zu dem Vater, den wir hier auf Erden haben. Und dann geht das die Bitte ja weiter, dein Name werde geheiligt. Jetzt haben wir wieder ein Problem dabei. Dein Name. Ja, also erstmal ist uns das heute vollkommen seltsam. Was bedeutet ein Namen heiligen? Sagen wir mal, ich heiße Michael. Wie heiligt ihr den Namen Michael? Tja, das ist schwierig. Schreibt ihr den auf ein großes Transparent und bringt den hier an der Bibelschule an oder so? Ist der dann geheiligt? Was bedeutet das eigentlich? Also erst einmal heiligen heißt ja aussondern, besonders hervorheben, mit besonderer Sorgfalt damit umgehen, es nicht weltlich machen, nicht irgendwie ins Triviale, ins Alltägliche hineinziehen, das bedeutet das. Besonders hervorheben, also das wollen wir damit tun. Aber jetzt Name, ja welches ist denn der Name Gottes? Also jetzt könnten wir sagen im Alten Testament, Yahweh. Oder wie die Zeugen Jehovas es dann missverständlicher sagen, Jehova, nicht? Aber eigentlich heißt es ja Yahweh oder El Shaddai oder El Adonai oder Adonai oder El oder ja was denn sonst noch? Da gibt es viele, viele Namen. Ja, welcher soll denn da herausgehoben werden? Da merken wir schon ein Problem, was wir dabei haben, nicht? Und ich habe auch einige Zeit dann darüber nachgedacht und habe gedacht, also was für ein Name könnte das denn sein? Da habe ich gedacht, ja eigentlich sehr wahrscheinlich ist genau das, was Jesus hier meint, ist der Name Vater. Klingt uns vielleicht ziemlich banal, aber genau das ist ja das, womit Jesus Gott gerade anredet hier in diesem Moment. Und das, was vollkommen neu auch ist, dass eine einzelne Person in einer direkten Verbindung zu Jesus Vater, zu Gott Vater sagen darf. Im Alten Testament finden wir das, dass er als Vater des Volkes Israel bezeichnet wird, aber dann des Volkes, nicht unbedingt des einzelnen Gläubigen, das schon. Und ich denke, hier ist der besondere Titel, Jesus hat uns Gott als den Vater, als unseren Vater eröffnet und gezeigt. Wir können Zugang zu ihm haben als unserem Vater, nicht nur als dem Richter, nicht nur als dem Schöpfer, sondern eben als dem Vater. Und so habe ich den Eindruck, dass gerade das hier von uns in besonderer Weise geheiligt werden soll oder dass wir ja hier eigentlich auch das nicht selbst tun. Denn interessanterweise, man spricht hier grammatikalisch von einem Passivum Divinum. Zu Deutsch heißt das so viel wie göttliches Passiv. Das heißt, diese Bitte richtet sich ja an Gott. Hier steht ja gar nicht mehr drin, ich will deinen Namen heiligen oder so, sondern ich bitte Gott darum, dass er seinen Namen heiligt. Interessanterweise, das sind ja die ganzen ersten Bitten. Was uns auch unsere Ohnmacht zeigt, also wir können das an sich gar nicht. Wir sind viel zu dreckig, zu sündig dafür, wir können das gar nicht. Wir können uns höchstens ein Stück weit bemühen und das sollen wir tun, indem wir Gott so sehr darum bitten, dass es uns ein Herzensanliegen ist. Und wenn uns etwas wirklich ein Herzensanliegen ist, dann tun wir halt nichts, was dagegen spricht. Also wenn es uns ein Herzensanliegen ist, dass meinetwegen unsere Kinder gut in der Schule sind, dann werden wir nicht immer etwas unternehmen und sie davon abhalten, dass sie lernen, dass sie nicht zur Schule gehen und so, sondern wir werden das unterstützen, obwohl wir das nicht manipulieren können. Und genauso hier auch, wir bitten Gott darum und deshalb, wir stimmen ein in diese Bitte. Wir wollen uns da ein, also in demselben Geist sein, in dem, was wir bitten. Und deshalb tun wir nichts, was dem entgegensteht, aber letztendlich ist es nur Gott, der das tun kann und durchsetzen kann. Also, der Name werde geheiligt. Name steckt auch noch im Alten Testament darin und im ganzen orientalischen Umfeld. Der Name steht gleichzeitig für die Person. Name ist nicht nur die Bezeichnung von irgendeiner Eigenschaft oder einem willkürlich ausgewählten Namen. Heutzutage ist das ja eher so, dass man das macht, naja, wie klingt der Name gerade gut oder welcher Schauspieler ist gerade in? Kevin Costner, also unsere Söhne heißen dann alle Kevin, nicht? Ich weiß nicht, ob ihr auch einen habt, der Kevin heißt, das ist jetzt nicht böse gegen euch gemeint, aber es gibt dann ja solche Modenamen, nicht? Die tauchen immer wieder auf. Kaum jemand macht sich Gedanken, was bedeutet der Name eigentlich? Meine Eltern haben das, glaube ich, auch damals nicht getan, aber sie haben trotzdem dann einen guten Wurf gemacht, finde ich, denn Michael ist ja immerhin ein biblischer Name und heißt, wer ist wie Gott? Echt? Und das ist ja schön, also richtig so, habe ich mal manches Mal darüber nachgedacht, habe gedacht, ja, wer ist wie Gott? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage und bedeutet eigentlich, keiner ist wie Gott, das soll der Name ausdrücken. Und immerhin, wenn man so einen Namen hat, das wäre doch toll. Nicht? Also eigentlich könnte ich den richtig evangelistisch einsetzen, nicht? Wenn ich jetzt in meinem Gespräch bin, mal so sagen, ja, wisst ihr, wie ich heiße? Ja, und ja, keiner ist wie Gott. Nicht? Und so eigentlich super, so einen Namen zu haben, finde ich, obwohl ich mir nicht ausgesucht habe. Aber da manches Mal sind wir herausgefordert, diese besondere Bedeutung zu sehen. Und im Alten Testament war es so gewesen, dass auch wenn eine Person einen neuen Lebensabschnitt gehabt hat, also wenn sich die Person total verändert hat, wenn sie geistlich neu geboren worden ist, dann hat sie einen neuen Namen bekommen. Also denken wir beispielsweise an Jakob und Israel. Oder an Abram und Abraham. Oder an Saulus und Paulus. Also immer wieder einen neuen Namen, wenn ein neuer Lebensabschnitt mit Gott begonnen worden ist. Und da merken wir, Name ist eben auch Programm. Name ist nicht nur willkürliche Bezeichnung. Und so auch bei Gott. Hier soll es heißen, die Person Gottes soll hervorgehoben werden. Deshalb soll der Name geheiligt und ausgesondert werden. Übrigens da, die Mönche haben ja auch alle immer einen zweiten Namen, wenn sie dann Mönche werden. Übrigens ja auch der Papst Johannes Paul II, nicht? Also der hieß ja nicht von Geburt an Johannes Paul II, sondern der hieß ja Wojtyla, nicht? Karol Wojtyla eigentlich heißt er ja und so. So steht das auch im Pass wahrscheinlich. Und ich meine, ich habe den noch nicht gesehen, seinen Pass, aber ich vermute mal, dass das da so drin steht. Und ich hatte als Studienkollegen so am Anfang des Studiums und der war gerade neu zum Glauben gekommen und ich habe ihn kennengelernt als Rudolf, so richtig germanischer Name, nicht germanisch-heidnischer Name. Ich hoffe, es heißt keiner von euch jetzt Rudolf, dass ihr mir böse seid hinterher. Also gut germanischer Name. Und dann eines Tages, als er zu mir gekommen hat, gesagt, so, ab heute, ich heiße nicht mehr Rudolf, ich heiße Christian. Er hatte den Vorteil, seine Eltern haben ihm Doppelnamen gegeben, im Pass stand als Rudolf Christian, wusste ich bis dahin nicht. Und er hat sich gesagt, jetzt, ich will bewusst Jesus nachfolgen, jetzt Rudolf ist vorbei, Rudolf ist tot, jetzt ist nur noch Christian da. Und ich meine, seine Eltern haben das ja nie geahnt, aber das ist ja eigentlich eine tolle Sache gewesen, denn Christian heißt ja der Christ, nicht? Also das heißt jetzt Rudolf, der Germane, nicht? Er hat früher dann eben auch viel so mit Esoterik und sowas zu tun gehabt, der ist tot und jetzt lebt der Christ, nicht? Christian. Ich habe mich immer daran gewöhnen müssen, erst habe ich mir noch als Rudolf angesprochen, aber mit der Zeit wusste ich das dann. Und an sich, ich fand das nicht schlecht, so als Signal nach außen hin. Nun, das ist also der Name Gottes. Dann kommen wir als nächstes zu dem Dein Reich komme. Also Dein Reich komme. Das Reich Gottes ist ja nicht nur irgendein irdisch abgezirkelter Raum, in dem Gott herrscht, sondern das heißt die Herrschaft Gottes in der Ewigkeit im tausendjährigen Reich. Aber wir haben auch gestern schon darüber gesprochen, dass die Herrschaft Gottes und das Reich Gottes schon da beginnt, wo ein einzelner Mensch bereit ist, in diesem unsichtbaren, noch unsichtbaren Reich Gottes auf Erden zu leben, nach den Ordnungen zu leben, sich da einzufügen, eben Botschafter an Christi Stadt zu sein, das Bürgerrecht, was wir im Himmel haben, hier schon auf der Erde zu verwirklichen. Das hat also etwas damit zu tun. Sicherlich ein Ereignis der Heilsgeschichte, was noch bevorsteht, beinhaltet das auch. Und wenn wir sagen, dein Reich komme, dann drückt das den innerlichen, intensiven Wunsch aus. Ja, Herr Jesus, ich möchte es wirklich, dass dein Reich hier vollkommen anbricht. Dass das also nicht nur so in den kleinen Einzelheiten im Leben der einzelnen Menschen, sondern vollkommen. Warum? Weil ich sehe, dass die Menschen dann eigentlich erst glücklich, zufrieden, erfüllt sein können, dass alles andere, was wir sonst hier bisher haben, nur
nur vordergründig schal und leer ist und vielfach mit Leiden verbunden ist. Deshalb dein Reich komme, der innerliche, intensive Wunsch, dass immer mehr von dem Reich Gottes hier auf Erden verwirklicht wird. Und deshalb ja auch in demselben Vers noch, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutet ja, wenn das Reich Gottes hier auf Erden vollkommen angebrochen ist, dann geschieht der Wille Gottes auch vollkommen hier auf Erden. Und wir stellen uns jetzt vielleicht die Frage, ist Gott denn ohnmächtig? Geschieht denn gegenwärtig nicht sein Wille? Ist er nicht allmächtig, wenn gesagt wird, jetzt im Himmel wie auf Erden? Ich denke, allmächtig, wenn gesagt wird, jetzt im Himmel wie auf Erden. Ich denke, das steckt nicht darin, sondern im Augenblick ist ja noch der Wille Gottes für uns auf Erden, dass wir einen freien Willen haben, dass der Teufel noch wirken kann hier auf der Erde, wie wir das im Epheserbrief lesen, wo er als Herr dieser Welt bezeichnet wird, der Teufel. Das ist im Willen Gottes. Gott sagt, okay, ich will das jetzt, ich lasse das zu. Wie bei Hiob. Ich will jetzt, du kannst ihn leiden lassen. Aber das heißt, es geschieht nicht in selber Weise, wie der Wille Gottes sich ausgedrückt hat im Paradies oder wie er sich heute im Himmel ausrichtet. Denn im Himmel hat der Teufel nichts zu sagen. Und jetzt soll unser Ausdruck darin sein, unser Wunsch, so wie jetzt schon der Wille im Himmel geschieht, so möchte ich auch, dass du jetzt endlich dem Teufel die Grenzen weißt und dass hier auf der Erde in dieser vollkommenen Art und Weise hier auf der Erde auch dein Wille zum Durchbruch kommt. Das ist der Ausdruck. Das heißt nicht, dass wir Gott misstrauen oder sagen, na ja, er ist noch nicht so weit oder er ist noch nicht allmächtig oder jetzt sind zwei Mächte, die gleich stark gegeneinander kämpfen. Wir wissen, das ist die biblische Aussage, spätestens seit dem Tod Jesu am Kreuz von Golgatha ist der Teufel besiegt. Nur er weiß es vielleicht noch nicht, so könnte man es sagen. Oder er führt noch Scheingefechte, um Menschen mit von Jesus wegzuziehen. Aber er ist schon besiegt. Das heißt, das Ende der Geschichte, so wie es ein deutscher Theologe Pannenberg mal gesagt hat, das Ende der Geschichte ist eigentlich schon erreicht. Also deshalb ist es jetzt nur noch ein Vollzug dessen, was schon feststeht, was stattfindet. So könnte man hier sagen. Also auch dein Wille geschehe. Und wenn ich Gott darum bitte, dass sein Wille geschieht, dann heißt das natürlich auch, wenn es wirklich mein innerlicher Wille ist, also wenn ich sage, ich will, dass alle Leute ehrlich sind, dann ist ja klar, wenn ich das wirklich will, wenn es nicht nur ein leeres Wort ist, dann spanne ich mich auch damit selbst ein. Dann ist es auch mein Wunsch, ich will auch ehrlich sein. Dann tue ich nichts, was das verhindert, dass die Menschen ehrlich sind. Und insofern steckt in dieser Bitte Gott gegenüber auch schon ein Anspruch an mich selbst, ja, wenn es wirklich mein Wille ist, dass Gottes Wille geschieht, dann heißt es, dann stelle ich dem nichts im Weg, dass Gottes Wille auch bei mir, in meinem Leben, wo ich ja die Möglichkeit habe, daran das zu befördern, dass er auch in meinem Leben geschieht. Und das ist eine Herausforderung für uns als Christen. Dann haben wir als nächstes hier, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute als nächstes. Dieser Bitte um das tägliche Brot, da merken wir, das ist nur eine stellvertretende Bitte. Wir merken, die ersten drei Bitten richten sich an Gott. Gott ist im Mittelpunkt. Auf den kommt eigentlich alles an. Aber dann merken wir, Jesus ist nicht ein weltabgewandter Frömmler dabei gewesen, sondern er wusste, damit genügt es nicht. Auch wenn wir lesen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, haben wir ja gestern gelesen, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes kommt, dann heißt es eben ja nicht allein vom Brot, aber eben auch. Und deshalb wird hier gesagt, das Wichtige ist erstmal, dass du geistlich klar stehst, dass du die Ausrichtung auf Gott hast. Aber dann, natürlich hast du auch körperliche Bedürfnisse. Und hier wird das Brot, wir würden sagen, pars pro toto ist der Fachwort dafür. Das heißt, es wird stellvertretend für all die anderen wichtigen, lebensnotwendigen Sachen gesagt, die wir in unserem Leben brauchen. Martin Luther hat das in seinem kleinen Katechismus ausgelegt und dann schreibt er darüber, ja, das bedeutet eben fromm Gemahl und fromm Kinder und nette Nachbarn und Essen und Trinken und all solche Sachen. Also er führt das dann auf und ich denke, er hat recht, denn es geht nicht nur um das Brot. Denn wenn Jesus wirklich meinte, dass wir lediglich darum bitten sollten, die Grundnahrungsmittel zu haben, hätte er zumindest dann um Brot und Wasser bitten sollen. Denn ohne Wasser werden wir noch schneller sterben, als wenn wir auf das Brot verzichten. Und auch im Gefängnis wird den Leuten ja zumindest früher, heute ja sowieso nicht, früher wenigstens Brot und Wasser gereicht, ne, dann um davon zu leben. Daran merken wir, es geht hier tatsächlich nicht darum, um nur Brot. Übrigens, auch die Bibelübersetzer haben dann damit Probleme, wenn du dann irgendwo meinetwegen in China das übersetzt und die Leute kein Brot essen. Ne, was übersetzt du dann? Unser täglich Brot gib uns heute. Problem, nicht? Die kennen gar kein Brot. Oder irgendwo in Südamerika, wo sie dann nur noch ihre Maniokwurzeln oder was weiß ich da, Süßbananen haben oder so etwas, nicht? Ja, dann müsstest du halt hier übersetzen, um das genau für sie verständlich zu machen. Unseren täglichen Reis gib uns heute. Oder unsere tägliche Hirse gib uns heute. Das ist zwar nicht wortwörtlich übersetzt, aber das gibt den Sinn wieder von dem, was damit gemeint ist. Nämlich das, was wir grundsätzlich zum Leben brauchen. Das heißt natürlich nicht, unseren Ferrari gib uns heute oder so, ne? Also hier sind nicht die Luxusgüter unseres Lebens mit gemeint, sondern das, was wir wirklich unabdingbar brauchen für unser Leben, das ist damit gemeint.
Und dieses Wort täglich, was da steht, Epiousios, das ist ein Wort, was den Theologen schon seitdem es geschrieben worden ist, Probleme bereitet. Denn dieses Wort kommt nur einmal im Neuen Testament vor. Jetzt können wir nämlich keinen Vergleich ziehen. Was heißt das Wort nun eigentlich wirklich? Und deshalb sind die Interpretationen auch unterschiedlich. Die einen sagen uns, naja, das heißt, gib uns das nötige Brot. Oder die anderen sagen, gib uns das heutige Brot. Und die anderen sagen, gib uns das morgige Brot. Alle die Interpretationen könnt ihr lesen, aber das, worauf wir dabei hinauskommen, und deshalb ist das auch nicht so wichtig, was es nur im Detail bedeutet, ist, das, was wir unmittelbar im Augenblick oder möglicherweise gerade noch für morgen brauchen, darum bitten wir Jesus. Also wir bitten ihn nicht, sichere uns unsere Rente, bis wir 90 sind oder so. Nein, unsere Sorge soll darum sein, jeden Tag neu. Wir sollen uns jetzt nicht unbedingt darauf vertrauen, Gott sichert uns ab bis in alle Ewigkeit. So wie Corrie ten Boom das ja dann auch mal sagte, nicht? Also wenn der Vater dich da losschickt, irgendwo eine Reise zu machen, wann gibt er dir deine Fahrkarte, fragt er dann, und dann sagt er, ja, am ersten Morgen, nicht? Oder wenn ihr jetzt wollt, dass eure Kinder immer mal einen Führerschein machen und die sind jetzt gerade 2, 3 Jahre alt, ihr schickt sie jetzt auch noch nicht zur Fahrschule, nicht? Oder kauft ihnen ein Auto. Denn bis die dann in 10 Jahren das Auto, den Führerschein gemacht haben, ist das Auto schon verrostet, nicht? Also von daher lohnt sich das ja nicht. Deshalb auch Jesus und Gott gibt uns das, wenn wir es brauchen. Und deshalb die Bitte hier, gib uns das, was wir jetzt gerade im Augenblick brauchen dafür. Gib uns unser Brot heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Bitte um Vergebung der Schuld, wir könnten auch sagen der Sünde hier dabei. Es geht hier eher um die einzelnen Taten, die genannt werden, nach dem Wort, was hier gebraucht wird. Hier ist natürlich das aktive Handeln des Beters mit eingeschlossen, denn hier steht ja, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das bedeutet, ich bin schon im Vollzug, ich tue es schon und bitte Gott dabei, das auch zu machen. Wir finden ja eine Ergänzung dabei ebenfalls in dem Versen 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist sozusagen eine Erläuterung zu dem, was wir hier in dieser Bitte um Vergebung der Schuld haben. Also erst einmal merken wir darin, wir werden schuldig, wir müssen uns das eingestehen, wir sind nicht sündlos, das steckt einmal dahinter. Aber was wir auch erkennen müssen, das ist kein Weg zur Errettung. Denn wir merken ja, diejenigen, die das beten, haben Gott schon als Vater. Das heißt, die haben die Errettung schon erfahren. Es geht nicht darum, dass Ungläubige das beten und nun meinen, dass sie dadurch, dass sie anderen die Schuld vergeben, selbst Vergebung der Schuld bekommen. Das ist eine Ermahnung an die Leute, die gläubig sind. Darüber hinaus wird es uns ja erläutert, denn das Wort Verfehlungen, was in Vers 14 und 15 steht als Erläuterung, heißt eben nicht gerade Sünde, sondern das sind eben die einzelnen Taten, die aus der Wurzel der Sünde herauskommen. Und verloren gehen werden wir ja nicht, weil ich einmal gelogen habe, sondern verloren gehe ich, weil ich in der Erbsünde von Anfang an vollkommen von der Sünde gekennzeichnet bin. Und wenn ich als Christ eine Sünde tue, gehe ich nicht deshalb verloren, sondern ich bin ja immer noch Gottes Kind. Aber ich werde, und das werden wir später in der Bibel auch noch lesen, werde dafür Verantwortung ablegen müssen. Es gibt den Unterschied zwischen dem Gericht zum Leben und zum Tode, was wir in der Offenbarung lesen, und dem Preisgericht, in das auch die Gläubigen hineinkommen, wo sie für alles, was sie hier auf der Erde getan haben, Rechenschaft ablegen werden. Im ersten Korintherbrief lesen wir, dass einige wie durchs Feuer hindurch gerettet werden. Das heißt, die haben nichts Gutes getan in ihrem Leben, haben sich bekehrt und das war ihr Glück und Gott hat ihnen vergeben und hat ihnen die Sünde weggenommen, aber sonst war da nichts Gutes und das alles wird nicht mit in den Himmel hineinkommen können, aber sie sind gerade noch gerettet. Und das ist doch das, was hier mit gemeint ist. Eine ganz scharfe Aussage. Das heißt, wenn wir immer hartnäckig sind und Leuten nicht bereit sind zu vergeben, dann ist da auch Schuld, die wir mit in den Himmel hineintragen werden und für die uns Gott einmal richten wird. Nicht richten wird, dass wir verloren gehen, aber richten wird, dass wir möglicherweise dafür bestraft werden oder dass zumindest dieser Teil unseres Lebens dann vollkommen wegfällt, der ist im Himmel nicht mehr da. Also, dass wir auch im Himmel, es wird ja berichtet, dass Paulus davon sagt, eben die Krone des so und so, des Lebens und so weiter, weil alle diese Kronen, die er da bekommt, die Belohnungen, die er nachstrebt, dass es auch Belohnungen gibt für uns im Himmel. Jesus sagt ja auch, sammelt Schätze im Himmel. Also, dass wir durchaus noch verschiedene Stufen irgendwie im Himmel haben. Wie das genau aussieht, kann ich euch nicht sagen. Das sagt Jesus ja auch nicht. Aber es wird irgendeine Art von Belohnung im Himmel geben. Und darauf ist dieses hier bezogen. Das heißt eben, je nachdem, wie wir hier auf der Erde bereit sind, Vergebung zu geben, so wird auch Gott uns zu uns stehen. Aber wie gesagt, das ist nicht die Frage der Erlösung. Denn das hier steht Verfehlungen, also einzelne Taten sind damit gemeint. Und wir müssen aber das an uns herankommen lassen. Es hat Auswirkungen auf unser Leben, je nachdem, wie wir dazustehen. Also vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Lasst uns bereit sein, anderen, die an uns schuldig geworden sind, zu vergeben. Und auch nicht damit zu warten, bis die nun zu uns gekommen sind, uns um Vergebung gebeten haben, sondern von uns aus, was an uns ist, seid bereit zu vergeben, auch vorher. Nicht erst, wenn sie auf Knie vor euch liegen und sagen, bitte, bitte, vergib du mir. Oder ehrlich auch vergeben, nicht nach dem Motto, nun, vergeben kann ich dir, aber vergessen kann ich nicht. Das ist kein echtes Vergeben. Nicht? Das ist dann irgendwie so, naja, mir bleibt ja nichts anderes übrig als Christ, also muss ich jetzt zustimmen, aber es ist kein echtes Vergeben. Echtes Vergeben heißt auch, dass ich nicht mehr daran denken will, dass ich das ausschließe, dass das vorbei ist, genauso ja auch bei Gott. Oder wollt ihr, dass Gott auch einmal sagt im Himmel, also gut, vergeben ist es, aber jetzt halte ich dir nochmal alles vor, nicht? Was du, um das du für Vergebung begeben hast. Nein, da lesen wir bei Jesus, bei Gott wird gesagt, er wirft es ins Finsternis, also ins letzte Meer, da in die tiefste Tiefe, das wird nicht mehr daran gedacht, das ist ewig vorbei. So sollten wir auch damit umgehen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jetzt sind wir dann bei dem vorletzten Vers dabei. Hier werden wir herausgefordert, lasst euch nicht als geistliche Supermänner und Frauen feiern, sozusagen, mir kann das alles nichts anhaben, komm Teufel, schieß ruhig los, ich habe da kein Problem mit. Sondern, dass wir uns bewusst sind, wir fallen. Wenn Jesus uns nicht hält, wenn Gott uns nicht hält, dann fallen wir. Hier ist die Bitte darin, wenn es möglich ist, dann lass das bei mir vorübergehen, wie Jesus im Garten Gethsemane betet. Aber wenn Gott es für nötig hält, dann heißt es nicht, dass es keine Gebetserhörung ist, sondern dass Gott sozusagen besser weiß, was in dem Moment für uns gut ist. Also führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Als Gegensatz, Böse ist hier eben nicht nur das Böse einfach irgendwie anonym, sondern der Böse sozusagen steckt hier darin. Das heißt, erlöse uns von dem Teufel und seinen Machenschaften. Wir wollen endlich frei davon werden. Der soll keinen Anspruch mehr auf unser Leben haben. Das soll unser innerlichster Wunsch sein. Wir sollen darum kämpfen, dass wir nicht immer wieder in der Sünde hineinfallen, der Versuchung erliegen. Dass wir aber auch vorher uns bewusst sind, alleine können wir der Versuchung nicht widerstehen, sondern dafür brauchen wir die Hilfe Gottes. Wir merken auch hier ist wieder dieser geistliche Aspekt, der darin enthalten ist, der für uns eine wichtige Rolle spielt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hier Reich, Kraft und Herrlichkeit. Das sind Dinge, die vorher auch schon in den ersten Versen erwähnt sind. Dein Reich komme, die Herrlichkeit Gottes in seinem Namen, die dort erwähnt wird und natürlich die Kraft in seiner Macht und seinem Willen, der verwirklicht wird. Hier am Ende werden sozusagen, wird das nochmal abgeschlossen und werden drei wichtige Gedanken aus den ersten Bitten hineingenommen. Also zuerst Gott und am Ende Gott. Und in der Mitte kommen dann unsere Bitten um das, was wir wirklich nötig haben. Und das ist nicht nur das Materialistische zum Essen und was wir anziehen, sondern das betrifft auch unsere seelischen Sachen, also Vergebung und Schuld, denn die kann uns niederdrücken und kaputt machen. Viele Gemeinden zerbrechen daran, weil es keine Vergebung gibt, weil einer dem anderen endlos nachträgt, was darin ist. Allerdings gibt es ein gewisses Problem mit diesem letzten Vers. Das steht nämlich in den ältesten Texten, die wir haben, nicht drin, sondern das ist erst so Mitte des 2. Jahrhunderts taucht das auf. Jetzt können wir uns fragen, hat Jesus das gebetet, hat er es nicht gebetet? Hundertprozentig definitiv können wir es nicht sagen. Das, was wir wissen, ist, dass zur Zeit Jesu solche Gebetsabschlüsse üblich gewesen sind. Also, dass man normalerweise am Ende nochmal so eine Ausrichtung auf Gott gehabt hat. Aber wie gesagt, in den ältesten Textstellen steht es nicht. Was wir trotzdem wissen, ist, dass hier ja nichts Unbiblisches drin steht, sondern dass es ja ein direkter Bezug ist zu den ersten Bitten. Und von daher denke ich, wir können das durchaus beten, auch wenn wir uns nicht hundertprozentig sicher sein können, dass das eben in den ältesten Manuskripten drin war und wir nicht hundertprozentig wissen, ob Jesus das tatsächlich so gebetet hat. Also, wir haben einige Dinge gesehen und lasst uns dadurch herausgefordert fühlen, auch zwischendurch, wenn ihr mal am Karussell warten müsst, dann könnt ihr daran denken und innerlich das Ganze mal durchgehen und sehen, wie ihr dazu steht und wie all diese Bitten natürlich auch euch in Frage stellen und euch herausfordern, so zu handeln, wie ihr Gott darum bittet, dass er an euch und in der Welt handeln soll. Ich schlage vor, dass das, was ich jetzt am Anfang auch gesagt habe, dass wir das nun praktisch tun, dass wir aufstehen und zusammen das Vaterunser beten.